Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dinge von Interesse, weil der es um einen Film gibt, der in einem Sommer des Jahrhunderts, des Jahrtausends spielt. Und den haben wir gefühlt auch heute und deshalb möchte ich nicht alleine schwitzen, deshalb habe ich mir den guten Thilo nochmal eingeladen. Hallo Thilo!
Hallo Gregor, ich freue mich hier zu sein und mal sehen, wie viele Kilo wir bei dieser Podcast-Aufnahme verlieren. Vielleicht so viele wie Arnie und John McTiernan damals.
Ja.
Wir haben nämlich 12 Kilo verloren.
Jeder, ne? Aber nicht zusammen, oder?
Nee, jeder quasi. Also Arnold, weil er so hart trainiert hat, ne? Und dann am Ende nur noch aus Muskeln bestand. Und John McTiernan, weil er keinen Bock auf das mexikanische Essen hatte.
Das kann ich verstehen. Das kann ich total verstehen.
Und die Rache von Montezuma fürchtete.
Hat er richtig gemacht. Ja, wir reden über Predator. Natürlich über den Original-Predator aus dem Jahr 1987, wo der gute, wie du schon sagtest, John McTiernan, unser Mann, der uns auch den guten Stirb langsam brachte und auch noch ganz viel anderes, uns diesen Film kredenzte und offensichtlich auch die genau richtige Wahl für den Regieposten war. Zu der Besetzung, Arnold Schwarzenegger hast du eben schon erwähnt, ne? Major Dutch Schäfer. Ein Name wie Silberklang, oder? Das ist großartig, Dutch Schäfer. Super. Ja, und dann hat man die ganzen 80er-Jahre-Dudes rausgeholt. Ne? Carl Weathers ist dabei, ne? Als Major George Dillon, ne? Bill Duke, Jesse Ventura. Ne? Man hatte wirklich die ganze 80er-Jahre zum Teil WWE-Bande damit dabei.
Genau. Die haben geguckt. Also wenn wir schon so Elite-Soldaten zusammensuchen, dann müssen die auch alle larger than life sein. Und da hast du natürlich, wenn du Schwarzenegger in der Hauptrolle besetzt, musst du echt gucken, wer kann denn gegen den überhaupt noch bestehen. Und da ist natürlich bei der WWE wahrscheinlich in den 80ern der ein oder andere Charakter dabei gewesen, den man da perfekt für besetzen konnte.
Also ganz hart wäre Hulk Hogan gewesen in dem Team zu der Zeit, weißt du?
Ja, aber Jesse Ventura und Bill Duke, die machen das auch schon.
Ja, das ist total gut. Und die Freundschaft der beiden ist das, auch das, was mich am meisten berührt, immer emotional in diesem Film. Mhm.
Ne? Es gibt die Figur des Billy, ne? Das ist ja so ein Halb-Sue-Sein. Von Sonny Landham wird er gespielt. Mhm. Und der Typ war wohl offensichtlich so unberechenbar und bisweilen auch gewalttätig, dass John McTiernan in dem Interview mal erzählt hat, dass sie tatsächlich Sicherheitskräfte einstellen mussten, die irgendwie im Hintergrund immer darauf geachtet haben, dass der nicht irgendwie über die Stränge schlägt.
Wahnsinn, oder? Ich habe mich bei ihm, ich hatte das auch gelesen und dachte ich mir, als die dann gejagt werden im hinteren Teil natürlich, wo er dann auf diesem Baumstamm stehen bleibt und sich umdreht und nicht mitgeht, ne? Ich finde es immer witzig, wie leicht sie ihn haben da stehen lassen und einfach weitergegangen sind. Die wollten einfach Abstand zu dem Typen, wahrscheinlich.
Genau.
Ist das doch der Grund, warum man seinen Tod nicht sieht? Das ist nämlich merkwürdig. Man hört ihn
das
nur.
Das ist merkwürdig.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch bewusst wieder gemacht von John McTiernan. Nachdem ja einige Splatter-Tode da drin sind, die auch den heutigen Standards immer noch ganz gut standhalten, finde ich. Ihn einfach nur ableben zu lassen und dann diesen markerschütternden Schrei zu hören, ist auch nicht schlecht.
Ist total gut. Ja. John McTiernan, muss man ja auch wirklich mal als Regisseur sagen, es ist ja eine Predator, Stirb langsam, haben wir schon gesagt, Jagd auf Roter Oktober, Last Wahnsinn, Action Hero, oder? Der dritte Stirb langsam Teil, weißt du, ey, das ist so, oh, der ist so gut, der 13. Krieger und dann war es halt so ein bisschen vorbei, tatsächlich.
Ja gut, er hat immer hoch gepokert, muss man sagen.
Ja.
Bei seinen Filmen. Aber es ist halt schon beeindruckend, wenn man sich das echt vor Augen führt. 87 Predator, 88 Stirb langsam und 90 Jagd auf Roter Oktober. Quasi alles drei Filme, die ein Franchise losgetreten haben, das bis zum heutigen Tag eigentlich immer noch gefarmt wird. Ne? Also die immer noch existieren.
Was wird denn bei Jagd auf Roter Oktober gemacht?
Naja, es gibt ja die auf Amazon, stimmt, die Serie.
Ne? Stimmt, ja, stimmt.
Mit Jack Ryan. Also die gibt's halt tatsächlich. Und die ist auch sehr erfolgreich bei denen.
Stimmt,
und
ich vergesse das immer.
Wir hatten jetzt mit Prey dieses Jahr oder gerade eben erst auch einen wahnsinnig erfolgreichen Film, der auf Disney Plus lief.
Ja.
Der wieder irgendwelche Rekorde gebrochen hat. Also, ne, dieses Franchise ist auch noch am Leben. Gut, bei Stirb langsam ist es halt
hängt halt stark an Bruce,
mit Bruce verbunden, ne?
Also. Ja, ja, das ist richtig. Er hat aber auch, John McTiernan hat aber auch gesagt, seine größten Karriereniederlagen waren, aber auch, dass er sich manchmal gegen bestimmte Leute nicht durchsetzen konnte. Ne? Unter anderem sagt er bei Last Action Hero, der Film wäre so, weil Arnie das so wollte und Arnie zu dem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt halt gewesen ist und er sich da manchmal nicht so durchsetzen konnte und das Studio dann gesagt hat, wir machen das, was der Arnie sagt halt. Ne? Da hat er so ein bisschen auch davon, glaube ich, aber auch so ein bisschen sich aus der Verantwortung gezogen, dass der Film nicht ganz so erfolgreich war, wie man halt gedacht hat. Ich mag aber Last Action Hero sehr, sehr gerne. Und bei der 13. Krieger, gut, da ist es halt Michael Crichton gewesen, ne? Crichton, der halt der Autor, ne? Der sich da halt wohl durchgesetzt hat. Und der 13. Krieger ist auch ein bisschen verhunzt, muss man tatsächlich sagen.
Ja, das stimmt. Weißt du? Ja, das ist halt auch so ein Film, den man gut, glaube ich, in viele Memes umwandeln könnte heutzutage.
Ja.
Also allein wie Antonio Banderas die Sprache dann lernt, ne? Am Lagerfeuer.
Zweimal zugehört.
Genau, einfach immer nur auf den Mund gucken und dann kann man irgendwie die Sprache 30 Sekunden später. Naja, da sind halt so kreative Entscheidungen, die nicht so gut geklappt haben. Aber hier bei diesem Film haben natürlich auch wieder sehr, sehr viele Glücksgriffe sind dabei gewesen, weil das ursprüngliche Design für den Predator war ja jetzt nicht ganz so fantastisch. Ne? Also der erste Anzug mit großen gelben Augen und einem hundeähnlichen Kopf.
Wahnsinn, ne? Diese Bilder, es gibt ja Bilder davon, ne?
Ja.
Unfassbar cheesy, oder?
Ja.
Unfassbar also. Cheesy. Und Jean-Claude Van Damme hat da noch den Predator gespielt.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja, es gibt ja so ein Foto, wie man sieht, wie er angezogen wurde, also wie ihm das Kostüm angezogen wurde, wie er da so sitzt und so. Ne? Mhm. Ja, ist gut, das war halt, da war er halt noch, hat er mit der Schauspielerei gerade so, war am Anfang halt, ne? Seiner großen Karriere halt, ne? Aber man hatte Jean-Claude Van Damme, der den Predator gespielt hätte. Ne, und dann hat man halt gemerkt, dass das Design ne, nicht, dass das nicht so ganz so eine gute Idee ist und hat das umändern lassen. Ich glaube, wer war denn das? Wer hat denn das Design
also
gemacht?
Also Stan Winston.
Ende dann. Genau. Ja. Der, und man hat dann gesagt, wer ist denn groß? Wer ist denn riesig? Und dann hat man sich für Kevin Peter Hall entschieden, der den Predator auch im zweiten Teil noch gespielt hat und er hat doch auch Bigfoot gespielt, ne? Ich glaube, in dem Henderson-Film war das, genau, ne?
Bigfoot und die Hendersons, ja.
Er ist auch leider
ganz tragische, genau, der ganz tragische Figur. Der hat nämlich irgendwie bei einer Bluttransfusion ist er mit AIDS infiziert worden und starb dann kurze Zeit nach Predator 2, also 1990 oder so.
Ja, das ist echt traurig, ja. muss man wirklich sagen. Ich kannte die noch aus dieser The Misfits of Science. Kennst du diese Serie noch aus? War auch so aus den 80ern, die ist bei uns die Spezialisten unterwegs, war so eine Agenten-Superhelden-Serie mit einem der besten Serienintros aller Zeiten, finde ich. So von der Mucke her halt, ne?
Ja.
Also Misfits of Science hat
das müssen auch wir, das gespielt. Müssen wir hier, glaube ich, auch mal kurz erwähnen. Also die Musik von Alan Silvestri hat eben genauso wie der Predator das Franchise auch nachhaltig geprägt. Also eigentlich wird in jedem Sequel, von denen es ja auch etliche gibt, nämlich Predator 2 hatten wir schon erwähnt, Predators 2010, The Predator von 2018 und eben jetzt Prey. Dann gab es noch die Spin-offs mit Alien vs. Predator 2004 und Requiem, der Fortsetzung davon 2007. Kommt in jedem dieser Filme, kommen die Themen von Alan Silvestri vor, die er für diesen Film 1987 komponiert hat. Der gehörte ja in den 80ern oder heutzutage auch noch, aber in den 80ern hat er so seine goldene Zeit gehabt, ne, mit Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Also der ist auch ein ganz, ganz großer. Und Musik ist natürlich bei einem Actionfilm auch immer ganz wichtig. Und er hat halt hier wirklich nicht nur die Jungle Drums rausgeholt.
Das ist so gut. Ne?
Sondern er hat halt eben auch sehr, sehr viele Synthi-Effekte, aber auch Bläser, Chöre, die dann halt immer so wahnsinnig treibend reinhauen und die Hitze beziehungsweise auch die Gefahr auch in die Ohrmuscheln reinpressen.
Ja, das ist großartig. Also der Score ist wirklich fantastisch. Überhaupt diese ganze Soundkulisse, gerade alles, natürlich, der Film spielt ja überwiegend in diesem Dschungelstück, was ich mal in Kritiken gelesen habe, dass man gesagt hat, das ist ja so ein bisschen klein und so, finde ich überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, ich finde, wir sehen da total viel von dem Dschungel, weißt du, aber ich komme auch aus den 90er Jahren Star Trek Dschungels, weißt du, wo du die 15 Quadratmeter gesehen hast, die ablaufen mussten, immer wieder. Das sieht halt, das ist halt mal echt Dschungel gewesen, ne, wo die gedreht haben.
Ja, und das, ne, also so krass und hart das wohl auch gewesen ist, da in Mexiko zu drehen, für die Zeit von März bis Juni 1986. Aber man sieht es dem Film einfach an und es ist auch immer wieder etwas anders. Ne? Also man hat nicht den Eindruck, dass sie quasi da so ein bisschen sich einen Hügel ausgesucht haben und dann haben sie mal morgens, mal abends gedreht, ne, damit es ein bisschen anders aussieht. Mhm. Oder sie haben die Blätter gesprayt mit Farbe oder so. Nee, die haben halt wirklich so einen kleinen Track auch da durch den Dschungel gemacht. Mhm. Und da muss man sich halt auch immer überlegen, wie schwierig das ist für eine Crew, die Gegend halt nicht irgendwie kennt. Das ist halt, ne, Mexiko ist ja jetzt auch nicht gerade so ungefährlich, was Getier angeht. Dann, wir hatten schon erwähnt, ne, es gibt halt auch immer Probleme mit der Sauberkeit. Die Hälfte der Crew oder noch mehr sind ja erkrankt, einfach an Durchfallgeschichten, weil das Hotel, in dem sie abgestiegen sind, damals keine ausreichende Wasseraufbereitungsanlage hatte. Und der Einzige, der es eben nicht gekriegt hat, war John McTiernan, weil er halt eben kaum was gegessen hat in der Zeit.
Ja, aber überleg mal, dass wir reden über 4 Monate drehen. Hm. Also iss mal da wenig, während du mit Sicherheit keine leichten Tage haben wirst halt, ne? Also die drehen ja, wahrscheinlich sind das ja 12-Stunden-Tage oder so halt, ne? Ja, Tageslicht und so, ne? Oder auch mal nachts und so, ne? Ja. Also
wobei es gab schon eine Unterbrechung, ne? bei dem Dreh. Ich weiß nicht, ob du das
mal Ani hat geheiratet.
Genau, Ani ist mit Maria Shriver verheiratet worden.
Ja. Er meinte, das wäre auch der härteste Teil der Sache gewesen. Aber auch das kann man in der geilen Total Recall Biografie von ihm hören. Oder lesen in dem Fall. So. Ja, es ist super. Ja, stimmt. Aber da habe ich es tatsächlich auch her. Aber also dieser ganze Cast ist ja, ich hab mir aufgeschrieben bei dem hier Männlichkeitsritual der Film. Ne? So ein bisschen. Weil es ist ja nun mal, es gibt ja da noch Anna, ne, die mitspielt, die wird gespielt von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Elpidia Carrillo, ne? Mhm. Und sie ist ja so die Geisel, also sie ist ja so das Mädchen, was in diesem Dorf, das sie da niedermetzeln, ne, um einen vermeintlichen Senator zu befreien. Das Ganze ist ja eigentlich eine Rettungsaktion. Ne? Das Ganze startet als eine Rettungsaktion für einen Senator, der auch gerne mal auf der anderen Linie der Grenze unterwegs ist halt. Ne? Da mähen sie ja das Ganze, diese ganzen Guerillas da nieder, um den vermeintlichen Senator zu befreien. Der ist aber schon lange, ne? Und da nehmen sie halt mit. Also gibt es nur eine einzige weibliche Rolle in dem Film. Und ich muss sagen, ich finde es so angenehm, dass dies keine Love-Geschichte wird. Auch nicht mal ansatzweise oder andeutungsweise. Weißt du?
Ja, ja.
So, das ist auch sehr unachtsiger.
Genau, das stimmt. Es ist natürlich ein bisschen, also zum einen, sie wird natürlich in Anführungszeichen ein bisschen auch als Wilde immer gekennzeichnet, weil sie ja nicht wirklich viel antwortet, auch wenn sie in ihrer eigenen Muttersprache angesprochen wird. Und sie versucht halt immer irgendeine Waffe, ein Messer oder sonst irgendwas an sich zu nehmen, damit sie halt abhauen kann, bis dann eben das erste Mal der erste Predator-Tod direkt vor ihrer Nase passiert, sagen wir es so. Und dann ist sie halt auch wie versteinert, ne? Und das spielt sie aber auch schön. Also ich muss
total
ehrlich sagen, ne, sie ist wirklich auch gut besetzt. Und sie hat eine gewisse Sinnlichkeit auch ne, in ihrer Rolle gefunden. Aber sie wird eben nicht billig, wie du schon sagst, ne, als Frau inszeniert.
Also als 80er-Jahre-Ding normal, also das wäre sonst, meistens wäre das anders gelaufen. Hm. Weißt du, und das ist, ja, es stimmt, ihre ganzen Flucht, das ist ja auch alles nachvollziehbar, dass sie da nicht, ich meine, die haben mal eben so ihre ganzen Leute da niedergemäht, weißt du? Sie mähen da dein ganzes Dorf quasi nieder und sagen, ey, wir sind aber die Guten. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich hab da Bedenken, weißt du? Ja, aber ihre Fluchtversuche, das ist ja auch klar und auch verständlich und nachvollziehbar. Absolut, aber wie du schon sagst, es endet genau in dem Moment, wo Hawkins, der von Shane Black, der als Autor tatsächlich, man sagt, erfolgreicher ist als Schauspieler, also vom Predator getötet wird, und das ist auch so eine epische Szene. Also diese Szene ist so krass, dieser Angriff aus, wo du dann das erste Mal siehst, dass dieses Wesen sich tarnen kann und sich dann doch aussieht wie die Blätter, aber man kann ihn zumindest so ein bisschen davon sehen, ihn einfach angreift, man aber nicht genau sieht, was er macht, und dann nur die Leiche weggezogen wird und ihr entsetztes Gesicht quasi zurückbleibt halt, ne?
Der weiter den geholt. Das ist ein bisschen wie der weiße Hai.
Ja.
Also
ja.
Mich erinnert das echt an Jaws, wo man den Hai halt auch über eine Dreiviertelstunde gar nicht sieht, sondern halt immer nur Andeutungen hat und den POV, den Blickwinkel des Hais verfolgt.
Genau.
Und das ist ziemlich ähnlich. Also das ist natürlich, es ist, wie ich finde, sehr kreativ adaptiert. Aber das Original ist sozusagen deutlich erkennbar. Aber der Moment, ne, wie du schon beschrieben hast, dieser Build-up mit der Musik, mit den Schnitten, den Kamerawinkeln, dem Schweiß, der den Figuren immer vom Gesicht tropft.
Alter, das ist Hammer.
Ist Hammer gemacht, ja. Auf jeden Fall. Also richtig Oldschool-Action-Kino.
Es wird ja auch noch so eingeführt in der Story, die Anna dann erzählt, dass es immer im heißesten Sommer passiert. Hm. Halt, ne? Was mein totaler Albtraum wäre, weil da würdest du mich vor der Klimaanlage maximal finden. Ich komm gleich. Nochmal fünf Minuten. Ich bin mal so maulig, wenn ich nicht schlafen kann bei Hitze, weißt du? Ja. Ich würde nochmal über eine Szene mit dir kurz sprechen, nämlich die allererste in dem Film. Und da siehst du, in der allerersten Szene sieht man den Anflug des Raumschiffs. Und dann ist erstmal vorbei. Danach nur erstmal Ankunft der Soldaten. Sie kriegen von diesem geilen General, der in Deutsch eine fantastische Synchronstimme hat, ihren Auftritt. Dann der größte Bro-Handschlag aller Zeiten, weißt du, zwischen denen und Dutch. Aber dieser Anflug dieses Alien-Schiffes. Ich lese an vielen Stellen immer, oh, das hätte man weglassen sollen, weil da ja schon damit gleich klar war, dass es ein außerirdischer Jäger ist. Ne? Und ich finde das total clever, dass sie das so gemacht haben. Dass sie das von Anfang an klargestellt haben.
Ja, ich glaube, das ist auch gut, weil ansonsten krankt der Film ja einfach an der Motivation des Predator. Also es ist, ne, aus unserer heutigen Perspektive ist es schwierig, sich wieder in die Zeit um 86 herum hineinzuversetzen, wo man halt dieses ganze Franchise noch nicht so ausgelegt hatte und es auch nicht die ganzen dutzenden Comic-Reihen gab, ne? Und die Filme, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Aber wir bekommen eben außerhalb dieses Opening-Shots relativ wenig über den Origin und das, was der Predator halt auf der Erde wohl macht. Es ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, in dem neuen Predator, der jetzt gerade veröffentlicht wurde, der ja in Anführungszeichen von vielen Kritikern als der zweitbeste Predator-Film auch bezeichnet ist, da haben sie das auch Show-Don't-Tell-mäßig ganz schön inszeniert, weil da immer gezeigt wird, wie sozusagen ein Raubtier auf der Erde ein kleineres jagt und dann immer der Predator hingeht und sagt, okay, das ist jetzt also quasi ein Raubtier, mit dem messe ich mich jetzt, ne? Und dann ist es halt, dann wird das sukzessive immer größer, das Raubtier. Also am Anfang ist es irgendwie ein Schakal und dann ist es ein Bär, ne? Und dann halt irgendwann kommt der Mensch dran. Und sowas hätte man hier natürlich auch machen können. Aber ich find's eigentlich gut, dass das Bedrohliche an dem Predator dadurch erst später klar wird und auch, dass er immer die Bedrohung braucht, ne? Also wenn man nicht irgendwie eine Waffe auf ihn richtet, ein Messer oder irgendwas anderes, dann greift er auch nicht an. Also er hat so eine Art Kodex,
nach dem er sich verhält. Ich hätte es mit einer Umarmung versucht. Weißt du? Komm her, mein Freund. Komm her. Ein Küsschen aufs Nüsschen. Weißt du? Nee, aber du hast schon recht, das ist, da habe ich auch immer mal so drüber nachgedacht, ob das, weil man ja, man erfährt ja nicht mal was über, wie so dieses Volk heißt oder so. Es gibt ja den Namen Yautja, heißen die, glaube ich, ne? Das wird in einem Buch erwähnt. In diesem Buch Alien vs. Predator, ne, da fällt dieser Name, dass diese Spezies irgendwie Yautja heißt, aber das wird nie in den Filmen irgendwie benannt und so, ne? Und gerade im ersten Teil erfährt man ja, die müssen sich das ja quasi erarbeiten, was das ist, ne? Erst gibt's ja diese Andeutung, ne, da ist irgendwas in den Bäumen und pipapo, und dann gibt's diese Hinweise über die Geschichte von Anna, dann wie dieser erste Angriff erfolgt ist, und dann diese Szene, wenn Anna dann erzählt, dass hier in dem heißesten Sommer passiert ist, und dann wird so der Stärkste, ne, der wird dann getötet und gehäutet. Wir sehen ja auch dieses erste Suchteam, was geschickt wurde, was ja auch gehäutet wurde und so, und was sehr brutal ist. Und diese Szene, wo Anna das so ein bisschen erzählt, so ein bisschen Background gibt oder ein minimalen Stück, das ist so fantastisch gefilmt, weil die Kamera auf ihr Gesicht ist und im Hintergrund siehst du Arnie, aber du siehst ihn halt nur so, weißt du, so schemenhaft im Hintergrund, weißt du, so unscharf im Hintergrund, auch wie er sie anguckt, und sie wechseln nicht. Sie wechseln dann nicht auf sein Gesicht mit, dass sie sein Gesicht scharf gestellt zeigen, sondern die Kamera bleibt bei Anna. Und man sieht ihn so einfach unscharf im Hintergrund. Das finde ich so einen ganz cleveren Trick halt, ne, weil es um das geht, was sie sagt. Auf der anderen Seite auch, was du gerade meintest, man erfährt wenig über was seine Motivation ist. Die müssen sich das so ein bisschen erarbeiten, erjagen, halt von Opfer zu Opfer halt, ne? Genau. Und da muss ich, als ich den jetzt wieder geguckt habe, dachte ich mir, ja klar, man kann sagen, ja gut, aber man ist das so gewöhnt, dass man, ich möchte was über die Motivation wissen und über den Hintergrund und erzähl doch mal, ne? Aber andererseits, wenn man sich jetzt mal in diesen Film und in dieses Jahr und so verrückt setzt, die wollen halt nur überleben. Eigentlich ist denen der Rest wahrscheinlich scheißegal.
Richtig, ne? Richtig.
Du wirst gejagt. Genau, das passt.
Ne? Ja, es passt. Ich finde aber auch schön, dass die dieses doppelte Spiel, was ja Carl Weathers als Dylan irgendwie dann spielt, das wird ja dann sozusagen auch wie bei so einer Zwiebel langsam aber sicher erst klar, wenn man dann merkt plötzlich, dass es eben schon ein anderes Team gab, was wohl offensichtlich dort war und was vielleicht auch dem Predator zum Opfer gefallen ist. Also und dann gibt es halt diese Konfrontation zwischen Arnie und Dylan. Und das finde ich wieder toll, weil das auch am Anfang mit dem General schon so zwischen den Zeilen, bei den Blicken, die er austauscht mit Carl Weathers und dem Dialog, dass das auch klar wird, dass dann plötzlich der Arnie, der ja eigentlich immer Chef seiner Truppe ist, ne, dass er dann plötzlich halt dass Dylan mitziehen soll in den Dschungel und dann ab dem Moment soll Dylan dann auch die Führung übernehmen. Mhm. Das sind alles so Dinge, wo du dich dann auch fragst, okay, also irgendwas ist da nicht ganz astrein an der Tatsache, weswegen die da in den Dschungel geschickt werden. Das kann nicht alles sein, dass es nur um die Befreiung von diesem Minister geht.
Richtig, richtig. Ja, das ist einfach unglaublich clever aufgebaut, ne?
Ja, da, also für so einen Film ne, ist es trotzdem clever aufgebaut. Und das hatten wir ja auch schon bei Die Hard immer wieder angemerkt, dass John McTiernan halt doch irgendwie ein sehr, sehr, auch wenn es in Anführungszeichen halt 80er Jahre Manly Man Action ist, aber er ist ein sehr intelligenter Regisseur. Er weiß genau, wie das funktioniert. Und man muss ja echt sagen, das war sein zweiter Film. Ne? Und das ist schon so eine Perfektion auch teilweise, mit der er das hier macht. Hut ab. Also.
Ja. Wirklich, also man muss wirklich diese Bildsprache in diesem Film auch, weißt du, also dieser erste Anflug, wo Arnie dann, wo die alle aus diesem Hubschrauber aussteigen und man sieht nur die Silhouette von Arnie, wie er noch diese Zigarette, Zigarre smoked und so, ne? Ja. Das ist so episch. Und wie gesagt, dieses Meme mit diesem geilen Faust, mit diesem geilen High Five, ne, was die machen, ne? Das ist ja wirklich mit diesen unfassbaren 80er Jahre Oberarm. Halt, ne? Ich meine, Kyle Weathers war Apollo Creed, Mann. Mein Gott, ne? Das darf man mal nicht vergessen. Und das finde ich super. Ich finde auch diesen General
und
super.
Und Action Jackson war.
Und Action Jackson, oh ja. Aber auch dieser General, den wir nur am Anfang sehen und der dann den Auftrag erst gibt und dann übernimmt ja mehr oder weniger Dylan die Sache, ne?
R.G. Armstrong,
genau. Ja, R.G. Armstrong, aber der ist super. Und ich mag diese deutsche Synchronstimme, die General Phillips hat. Und ich muss sagen, General Phillips, das ist noch einer, der holt die Leute noch selber mit ab. Der sitzt nämlich am Ende auch mit in dem Hubschrauber und holt die. Also dachte ich mir, das ist ein General, der fliegt noch selbst mit zum Einsatz. Genau. Weißt du, dachte ich mir immer, warum ist denn der dabei, wenn wir nur begrenzte Anzahl an Platz haben und eventuell ein Team mit Geiseln? Aber egal, weißt du. Da ist ja übrigens Kevin Peter Hoy, sehen wir ja auch noch außer seinem im Predator-Kostüm, an anderer Stelle noch, weil er ist der Pilot am Ende, der Arnie abholt. Ah, okay. Ja, der Hubschrauberpilot ist Kevin Peter Hoy tatsächlich. Okay. Der wollte einmal kurz zu sehen sein ohne das Predator-Make-up. Und das können wir wirklich, das Predator-Make-up kann man einfach nicht hoch genug einschätzen. Allein dieses Outfit, diese Größe, dieses ganze Design, dieses Creature-Design, auch mit dem Helm, aber auch ohne dem Helm, wenn er das abnimmt, ist dieser Satz von Arnie, bist du hässlich. Ne? Das wirkt so improvisiert, oder?
Ja.
Ne? Das wirkt, aber der ist.
One ugly son of a bitch, sagt er.
Wahrscheinlich, ich möchte mal wissen, ob das wirklich im Drehbuch stand. Ne? Was wirklich im Drehbuch stand, war dieser ganze fast schon klassische Ablauf am Anfang, als sie dieses Dorf da platt gemacht haben und dann so, weißt du, ne, das war so 80er Jahre Action-Kino at the best, aber dann so diese ganze Szene mit Blaine, Jesse Ventura und Hawkins ist so großartig, wenn er sagt: Du blutest. Ich habe keine Zeit zu bluten.
Genau.
Das ist so großartig. Und dann, das Bessere ist aber der Teil danach. Weißt du, dann gibt es ja diese Explosion. Und dann sagt er, hast du wenigstens Zeit, in Deckung zu gehen?
Genau.
Sehr geil. Das muss man erst mal schreiben.
Diese Minigun von Jesse Ventura, so klasse.
Wie
heißt das? Old Painful?
Nee, Silent Painful? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube. Irgendwie ich glaube, Silent Painful. Ich glaube, ist richtig, ja. Aber das ist großartig. Und das sind so diese 80er-Jahre-Sprüche und diese unfassbar große Knarre, die dann Blaine auspackt. Ja.
Und der Kautabak. Ne? Den Kautabak.
Ja.
Den.
Ja.
Also das ist ja auch in dieser Hubschrauber-Szene am Anfang, ne, wenn die da reinfliegen, wo dann dieser alte Country-Song da läuft und du dann halt echt so eingeführt wirst in diese Charaktere rudimentär. Das macht schon Laune. Also es
ist irgendwie dass da auch keiner so ein Außenseiter irgendwie ist, sondern das ist einfach, die sind glaubhaft als so ein Team, das so ein bisschen durch die Hölle schon gegangen ist. Und das ist ja das Geniale an diesem Team. Weil, überhaupt daran, weil das ist eigentlich von der Story sind die ja die Jäger. Ne?
Richtig.
Da, und dass die gejagt werden und dass das nicht eine Gruppe von, schau, was wenn mit einer Gruppe Pfadfinder passiert.
Weißt du, das Ursprungsskript hieß ja auch Hunter, das hieß ja gar nicht Predator, sondern das Ursprungsdraft, was die First-Time-Autoren Jim und John Thomas damals gepitcht hatten bei Michael Levy von 20th Century Fox, das hieß tatsächlich eben Hunter. Und der Witz sozusagen, dass der damals in Hollywood die Runde machte, war, dass nach Rocky IV man sagte, dass Rocky Balboa keine Gegner mehr auf der Erde finden würde. Und deswegen, wenn man den fünften Film machen wollte, müsste man quasi ein Alien gegen ihn kämpfen lassen. Und das haben die beiden Thomas-Brüder als Inspiration genommen, um dieses Drehbuch aufzusetzen.
Oh, das ist ja cool.
Ist irgendwie krass,
Jim,
ne?
Jim und John. Jim und Namen John, wie ja. Silberklang. Jim John. Jim John, das waren sicher derselbe Eimer, hat so mit abgerechnet oder so. Ja. Wir haben noch einen Bruder, der hat mitgeschrieben, der will auch Geld.
Weißt du, das ist, ey, und der Gag an der Sache, wo wir gerade beim Drehbuch sind, ist, dass John McTiernan mit diesem Drehbuch nicht so hundertprozentig zufrieden war. Genauso wenig wie Arnie, weil es ging eigentlich nur um Arnold gegen den Predator in diesem Skript. Und
der hintere Teil quasi, ne, vom Film.
Genau, und der Shane Black war ja eben damals gerade durch Lethal Weapon bekannt geworden. Und sie hatten halt einfach die Idee, ihn mit an Bord zu nehmen als Schauspieler, damit er dann vor Ort sozusagen nochmal, weil die, ne, die Dreharbeiten halt bereits am Horizont drohten und sie wenig Zeit mehr hatten, dass er dann, während er vor Ort war, quasi nochmal eine revidierte Version des Skriptes irgendwie schreiben könnte. Und dadurch ist dann, ja, und das fand ich halt schon super interessant, dass man halt quasi einen Drehbuchautor als Schauspieler engagiert, nur damit man den Input von ihm dann noch am Set hat.
Ja, aber weil ich hatte gelesen, ich wusste, dass Shane Black aber auch als Autor super teuer war, ne? Aber als Schauspieler nicht.
Das kam dann erst später. Das kam dann später.
Ja, aber als Schauspieler nicht und dann wäre er wohl häufiger mal, er wollte aber immer Schauspieler sein. Ne, aber das hat nie so richtig groß funktioniert bei ihm. Ja. Und dann ist ihm das später wohl häufiger mal passiert, dass man ihn dann für Filme engagiert hat und dann sagte, oh du, hier sag mal, du beim Drehbuch, da haben wir so ein bisschen, könntest du vielleicht nochmal einen Blick drauf und was würdest du denn sagen, was vielleicht noch, ne? Also ich finde diese Vorstellung total witzig, dass er eigentlich als Autor Millionen nehmen könnte und aber eigentlich Bock hat, Schauspieler zu sein oder als Schauspieler berühmt zu werden, dafür dann engagiert wird, um dann günstig das Drehbuch zu überarbeiten. Weißt du, wenn das die Writers Guild erfährt.
Boah, weißt du? Vier Millionen hat er für Tödliche Weihnachten bekommen.
Ja, überleg dir das mal, der Film ist echt so, ja.
Ist okay.
4 ne? Millionen. Ja gut, aber er hat auch den Dings, also man muss auch sagen, er hat auch den Predator-Upgrade gemacht und der war auch ein als ziemliches Regisseur, Lowlight. Genau. Ja, der war aber auch ein ziemliches Lowlight, muss man tatsächlich sagen. Aber großartig sind wirklich auch diese Sprüche. Ich finde auch geil, wenn Dutch dann von erfährt, also merkt, dass Dylan ihn so reinliegt, ihn und seine Jungs, wo er dann auch so sagt, du warst mal jemanden, dem ich vertrauen konnte. Ne? Und aber ich bin aufgewacht. Weißt du? Also das ist so, da denke ich mir so, das ist so übelst, ne? Auch der eine Spruch von Arnie ist ja auch in die popkulturelle Geschichte übergegangen, wo er gesagt hat, wenn es blutet, kann man es auch töten. Mhm. Ne? Das ist wahrscheinlich sowas wie mit, wir brauchen ein größeres Boot.
Genau. Ne?
Also das ist super, oder? Wenn es blutet, kann man es auch töten. Ja. Das ist schon wirklich geil. Was mich immer irritiert. Halt, was ich auch schön finde, ist diese Freundschaft zwischen Duke und Blaine. Ich finde, die wird echt dafür. Blaine ist ja, glaube ich, der Zweite, der stirbt. Und danach ist ja Duke so total, er war mein Freund, mein Bester, mein Bruder und so, und wir haben hier, und erzählt dann noch diese traumatische Kriegsgeschichte, die die haben, dass die da zusammen durch ein Gefecht gegangen sind und am Ende waren genau. Alle tot, nur die beiden haben überlebt. Ja, und das ist, ich finde, da wird schon eine Menge, da wird tatsächlich so eine Emotionalität in diese Figur gebracht, damit man versteht, warum er dann so besessen ist, es allein regeln zu wollen, weil er noch eine Rechnung offen hat mit ihm. Ne? Und das finde ich, da nimmt der Film sich tatsächlich ganz gut Zeit halt, ne?
Ja, das ist so ein Moment, wo du dann halt auch merkst, okay, hier geht's jetzt mal um Charaktere, und auch wenn es halt so im Nachklapp ist, weil er halt das dann nach seinem Ableben irgendwie erst erzählt und man am Anfang nie so genau weiß, mögen die sich jetzt eigentlich alle oder würden die sich am liebsten gegenseitig ab und zu auch mal eine Kugel in den Kopf jagen? Aber die Beziehung zwischen den beiden ist schon ganz putzig irgendwie. Und ja, ich finde das auch krass, wie der Blaine da zerfetzt wird, ne? Von dieser Gun wird er sozusagen sein kompletter Brustkorb irgendwie zerstört. Man sieht das nur so in so einer Halbtotalen oder so, sieht man das so angedeutet. Mhm. Aber der macht schon keine Gefangenen, der Predator. Der
ja, auch wie Duke getötet wird, der sich da anschleicht und so und dann ja. Hochguckt in diesem Baumstamm, und dann hat er dieses das Zielding drauf und so, also das ist schon alles sehr, das ist schon
unter dem Kopf so als, explodiert. Wobei so als Paramilitär, ne, da denkst du dir auch, okay, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, in so Signallichter den Kopf zu halten.
Ja, tatsächlich. Ja, auch der Tod von Dylan, ne, mit dem, wo ihm der Arm abgeschossen wird und so, und ja, der Predator ja. Dann noch, aber das finale Ding macht der Predator dann nicht mit der Laserwaffe, sondern kommt dann mit seinen Klingen zum Einsatz, damit wir das auch nochmal sehen, dass er auch so ein krasser Nahkämpfer ist. Halt und so, ne? Aber das ist halt, es ist halt die Zeit, die vergeht, bis man ihn wirklich mal sieht, und es hat schon sowas Suchbildmäßiges. Also ich habe dann immer so mal auch so in den Dschungel, weißt du, wenn die so, gerade es ist ja Billy, der das schon so als erstes merkt halt, ne? Der dann immer mal so hochguckt und merkt, dass er so beobachtet wird und dass da irgendwas in den Bäumen ist, aber er kann es nicht richtig greifen und so, und dann, das ist schon sehr geil. Andererseits war ich aber auch froh, dass Hawkins früh starb, weil dieses ständige schlechte Witze erzählen von dem Typen, glaube ich, hättest du nicht einen ganzen Film machen können, oder?
Ja, das ist richtig. Ja. Ja, der musste einfach gehen, das war klar.
Ja, aber so einen gibt es in jeder Gruppe, weißt du?
Ja, richtig.
Also die sind schon gut charakterisiert, dass man glauben kann, dass die zusammenarbeiten. Ne? Und genau. Ehrlich gesagt, dieser Gag mit dem, wieso hast du das denn doppelt gesagt? Ich habe das nicht doppelt gesagt, komm. In dem Moment, auch dieser Verzug, bis Billy anfängt loszulachen, ist auch geil. Und dann, das geht ja über in diese Predator-Sicht, die auch geil designt ist, ne? Diese Jagdansicht halt, ne? Was ja auch ikonisch ist. Du hast vorhin gesagt, das ist so wie beim weißen Hai aus Sicht des Hais, ne? Wenn man dann von der Wasseroberfläche quasi, ne? Auf das Boot geguckt hat, ne? Obwohl Haie, glaube ich, doch gar nicht, die gucken doch gar nicht oben raus, oder? Die gucken ja eigentlich unter Wasser. Oben raus.
Aber es ist trotzdem, es ist halt einfach schön, weil McTiernan genau versteht, den Predator zu inszenieren. Also, dass er tagsüber halt immer unsichtbar ist und meistens dann halt erst nachts sichtbar ist. Und das ist ja auch in diesem Finale, in dem Kampf, ne, mit den du schon angesprochen hattest, gegen Arnie, ist es ja auch toll, wo er dann auf dieser Erhöhung steht und hinter ihm die Explosionen losgehen. Und dann hast du quasi das Negativbild des Predators, wo du dann seine Silhouette siehst, ne, vor diesem orangenen Explosionslichtfeuerwalzen. Das ist schon toll. Also, ne, dafür, dass sie halt da nicht irgendwie groß mit Wirework oder sowas arbeiten konnten, ne, wenn der Predator halt irgendwo hoch und runter hüpft, um seine Stärke zu beispielsweise dann zu zeigen, das ist das Maximum rausgeholt, ne, an der Möglichkeit, ihn zu inszenieren. Das hat er schon definitiv gut hinbekommen.
Definitiv, was ich mich immer gefragt
habe. Und sie haben eben auch tatsächlich, es war wohl auch so, dass Kevin Peter Hall überhaupt nicht durch diese Maske rausgucken konnte. Also der musste quasi wie ein Blinder agieren und sich alles merken, ne, wo muss ich jetzt hintreten, wo ist mein Gegner, wo ist irgendein Item, was ich anfassen muss, weil er nichts gesehen hat.
Aha. Echt? Der hat gar nichts dazu? Ja, der hat überhaupt nichts dadurch gesehen?
Ja. Okay. Genau. Und deswegen war das teilweise auch schwierig, ne? Also McTiernan meinte auch, sie mussten eben teilweise Szenen oder Einstellungen 14, 15 Mal drehen, weil halt immer irgendwas nicht gepasst hat. Und Arnie meinte auch, er hat einfach irgendwann mal die volle Klaue mit den spitzen Krallen in die Fresse gekriegt, obwohl der Predator ihn eigentlich hätte verfehlen sollen. Aber es war halt einfach nicht anders drin.
Da hat er wahrscheinlich dieses Go to the Chopper. Go to the chopper.
Ne? Da hat er seine Zahnlücke her, weißt du?
Ah, wahrscheinlich. Was mich immer irritiert hat, war bei diesen Jagdszenen, wenn die sich dann einbuddeln und so, dann nachts und da alles um sich herum vermieden, das ist ja auch schon so eine sehr epische Szene. Da gibt's dann die Szene, wo Duke sich während er wartet noch rasiert. Weißt du, hat mich immer so irritiert, weil sieht er komplett rasiert aus, trotzdem nochmal schnell die Rasierklinge ansetzen.
Vor allen Dingen ohne Schaum, ja, ne? Einfach
ohne Schaum.
So über die dreckige Haut einfach drüber.
Geil wäre gewesen, wenn er sich die Zähne geputzt hätte an der Stelle und gesagt hätte, entschuldige bitte Leute, aber Karius und Baktus lauert. Ne?
Aber mit
ich
so einem Rohrblatt.
Ja, und ich habe wirklich, wäre geil, wenn er dann noch gesagt hätte, ey Leute, 45 und noch kein Loch im Zahn, Leute. Ne? Das kommt nicht von ohne. Genau. Und dann noch so Tipps zur Zahnpflege immer gibt. Ne?
Ja. Also eigentlich sein Spitzname ist dann Dr. Best oder so.
Dr. Best wäre super. Dr. Best wäre total super. Aber ich muss auch sagen, es gibt bei diesem Endkampf, ne, zwischen Arnie dann, wenn dann alle weg sind und nur Anna ist entkommen und da ist noch wer entkommen. Wer ist denn noch entkommen? Ramirez, glaube ich, ne? Entkommt ja noch, der wird ja verletzt. Das wäre übrigens mein Move. Ich würde mich früh verletzen lassen, dass mich alle auf mich Rücksicht nehmen müssen und mich transportieren müssen, ohne dass ich tot bin. Weißt du, das wäre so, ne, ich würde dann so schnell, das so, oh Gott, Leute, ich bin doch der Einzige, der weiß, wie das Passwort für unsere Reisekostenabrechnung ist. Ihr müsst mich leben lassen. Der Mann hat die Kasse. Nee, aber,
genau, der Kassenwart.
Der Kassenwart unseres Vereins. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Bei diesem Endkampf, wo Arnie dann merkt, dass das, wenn er seine Haut, ne, wenn er schlammbedeckt ist, dass er in Wärme nicht entdeckt werden kann und sich dann total einreibt und einsalbt und so und ach, das ist, und dann diese Fallen baut und so, gibt es einen Moment, wo die beiden sich einfach nur so ins Gesicht schlagen.
Ja.
Und das finde ich einfach so, das sieht so total niedlich aus, weißt du? Weil Arnie ihm eine reinhaut und dann, aber auch so, ne, und dann der Typ im Predator ihn anguckt und ihm dann auch eine reinhaut mit so einem Zeitverzug, so, ne, so nach dem Motto, Alter, was ist denn das jetzt gewesen?
Genau.
Ne? Das finde ich, ja, das sah auch wirklich so aus, aber ich muss dir wirklich was Kontroverses sagen, Thilo. Ich mag die ersten zwei Drittel von dem Film tatsächlich lieber als das Ende. Also als dieser Endkampf, wo es dann dieses fast schon Standard-Ding Arnie gegen den Bösewicht, ne, ist, also für mich hört der Film immer so ein bisschen auf in dem Moment, nachdem Arnie dann merkt, dass er, wenn er seine Haut, wenn er da im Schlamm ist, ne, dann, ja, dass er nicht gesehen werden kann. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber also ich habe am meisten Spaß mit dem Film, solange die noch eine Gruppe sind. Tatsächlich, dieser Endkampf, der ist geil und super und toll, aber für mich ist da irgendwie dann der Film immer schon so ein bisschen gelaufen.
Ja, okay.
Ich weiß nicht,
ja gut,
warum,
aber das ist das natürlich so ist. Das Zugeständnis an die 80er Jahre, an das Kino. Also sie waren halt innovativ in der Hinsicht, dass sie halt so ein ganzes Platoon quasi zeigen. Aber Arnie war eben der Star. Und
ja.
Ne, deswegen musste er dann am Ende eben auch seine Show bekommen. Was ich halt irgendwie witzig finde, ich habe da mal drauf geachtet, dass fast die letzten 15 Minuten des Filmes, also ne, bis dann die Rettung passiert, halt fast ohne Dialog oder Monolog auskommt. Ne? Er sagt irgendwie nur einmal Bad Idea, als er irgendwie bevor er einen in die Fresse kriegt. Aber ansonsten ist es echt nur Sounddesign, ne? und halt wie ein Stummfilm am Ende des Tages, was die Bilder angeht. Und das ist schon, also ne, für einen Hollywood-Blockbuster war das auch damals schon ungewöhnlich, dass man halt so komplett reduziert. Das inszeniert aber auch wieder eben, ist das dann eben auch wieder ein Beweis für die Qualität des Films, dass einen das dann trotzdem abholen kann. Also
definitiv.
Aber du hast schon recht, also die Geschwindigkeit verändert sich massiv ab dem Moment, wo Arnie alleine gegen ihn kämpft. Ne, da gibt es dann eben diesen A-Team-Moment, ne, nenne ich das immer gerne, wo Arnie sich vorbereitet und überall die Sprengladungen in Anführungszeichen und die Fallen baut mit seinen Messern und all diesem Kram. Das ist schon ganz lustig gemacht, finde ich.
Irgendwo. Ja.
Auch wenn es eben noch sehr deutliche Vibes hat an diese 80er-Jahre-Survival-Serien, ne?
Ja, total, total. Und du hast recht, das ist total so A-Team. Es wäre geil, wenn das A-Team Sam noch rübergespielt wurde.
Oder nur die Drums, die am Anfang
laufen. Ja, genau. Oder nur die Drums. Ja, es wäre super, wenn er sich dann noch eingerieben hätte und dann noch die Zähne putzt.
Es muss übrigens ganz fürchterlich gewesen sein bei den Dreharbeiten, weil diese letzten Szenen, das waren wohl 3 Wochen, die Arnold quasi eingerieben mit diesem Schlamm verbringen musste. Und in der Szene, wo der Predator Dutch dann verfolgt und sie sich durch dieses Wasser da begeben, das war ein stehendes Gewässer, voll mit Leeches, also mit Egeln, mit Blutegeln.
Yeah. Oh,
und muss wohl eben gestunken haben wie irgendwas. Also Alter, das war nicht angenehm.
Das glaube ich. Und dann so 3 Wochen, überleg mal. Da weißt du auch, was du getan hast, wenn er abends nach Hause gekommen ist und gesagt hat, Schatz, aber ja, hast du schon gesagt, ne?
Deswegen war der Honeymoon
Hochzeit davor.
Nur 3 Tage.
Mhm. Ja, stimmt. Genau. Habe ich auch gelesen. Ja, habe ich auch gelesen. Das ist nur, also, aber andererseits, mein Gott, 15 bis 18 Millionen Dollar Budget wollen auch verbraucht werden, ne?
Ja.
Tatsächlich. Ja, aber es ist wirklich so, dass dieser Teamaspekt und dieses, das mir immer so ein bisschen besser gefällt, aber erinnert nichts daran, dass natürlich der Endkampf und dass das alles großartig ist, auch die Explosion, in die das übergeht, was dann ja auch seitdem der Standard ist bei den Predators, dass am Ende, wenn sie verlieren, was sind das auch für Arschlöcher? Schlechte Verlierer eigentlich. Eigentlich sind das total schlechte Verlierer, weißt du? Dann sprengst du noch alles in die Luft halt, ne? Wahrscheinlich damit keine Überreste von denen gefunden werden.
Ja. Weißt und du, das fand ich halt auch, das war halt auch ein schöner Aspekt an der Idee dieses Predators, dass er eben nicht nur gut kämpfen kann und irgendwie Sci-Fi-Waffen hat mit seiner Plasmakanone, ne, und seinem Speer etc., sondern dass er auch noch diese Täuschung machen kann, indem er die Stimmen seiner Opfer quasi aufnimmt.
Das ist auch geil, ne? Ja. Das Lachen am Ende ist doch das von Billy, oder? Was richtig, er nachmacht,
genau.
Oder?
Ja,
genau. Ne, dieses Lachen, was er über diesen geilen Witz mit dem, warum hast du das denn doppelt gesagt, gemacht hat. Ne,
genau, aber Dorf, so nach 16 Sekunden erst.
Ja. Wenn nicht mal das Lachen selber imitiert. Wäre aber geil, wenn der eigentlich in Wirklichkeit so tiefst bayerisch spricht. Ja. Sag mal.
Genau.
Ne, also das ist... Nee, aber das ist großartig. Also ich sag dir, Predator ist wirklich ein Film, den ich echt alle, also jedes Jahr mir mindestens einmal ansehe. Das ist so ein All-Time-Fave von mir, tatsächlich. Es gibt solche Filme und der ist wirklich großartig.
Ja,
ist
glaub, ist Comfort, einfach so. Comfort Food nennt man sowas auch.
Ja, tatsächlich, ja. Ja, das ist so ein paar Männer im Wald und so spitzende Männer im Wald, die gejagt werden. Das ist genau mein Ding. Was sagt
das über dich aus?
Was sagt das über mich aus? Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz ein paar Worte über die Fortsetzung verlieren, Thilo.
Ja, klar.
Es gibt ja, also, ich mache mal kurz den Speedrun, wie ich zu den Fortsetzungen stehe, okay? Kleinen Speedrun. Also, Teil 2, da hat ja Arnie und John McTiernan nicht mehr mitgemacht, weil die wollten das Budget nicht erhöhen und die sagt, nee, Fortsetzung muss mehr Geld haben. Dann sind haben die beiden nicht mitgemacht und dann hatte man aber dann witzigerweise doch mehr Geld, weil man die beiden teuersten nicht mehr bezahlen musste. Hat Danny Glover schwitzend in eine Großstadt gestellt und der Mann schwitzt. Weißt du, Danny Glover, wenn wirklich mal jemand warm werden will, der guckt sich Predator 2 an, der muss permanent jemand gehabt haben, der ihm Wasser ins Gesicht, ich hoffe, es war Wasser, ins Gesicht gespritzt hat. Ich finde den zweiten aber irgendwie ganz gut, aber er ist auch bei weitem, hat er nicht die Klasse des ersten Teils. Aber ich liebe diesen Übergang am Anfang vom zweiten, vom Dschungel, der dann übergeht in die Großstadt, in den Großstadtdschungel. Das ist ja diese Bildsprache. Der Film hat schon was, aber er fällt bei mir so dann auseinander, auch gegen Ende, als dann auch dieses Kryo-Cyber-Team da um den verrückten, wie heißt denn der Schauspieler, der dann immer den, der immer so Gary Busey, um den verrückten Gary Busey halt, ja, und seine Kryo-Cyber-Kämpfer. Da fällt der Film für mich so ein bisschen auseinander am Ende halt, ne? Ja. Aber ist okay, ich verstehe auch, dass viele gibt, die den total mögen. Aber ne, danach war ja lange still, dann gab es ja die Alien vs. Predator Filme, die ein Wunschtraum natürlich waren, weil es die Andeutung gibt, dass die Aliens, ne, am Ende vom zweiten Teil hat man ja gesehen, ne, dass da die Köpfe von den Aliens da in dem Raumschiff gehangen haben und so, also hat man drauf gewartet. Ich war im Alien vs. Predator im Kino, wir waren kleines Kino, hier in meiner Kleinstadt Hilo, wir waren mit 6 Freunden drin, haben 6 Karten gekauft und es waren nur noch 5 Plätze im Kino frei. Ein Kumpel hat dann also im Gang gesessen. Als wir, geil. Ohne Scheiß, ja, ja. Das so ein Kleinstadtkino. Ja, und dass das eigentlich ist auch nicht erlaubt, weil im Fall eines Feuers, weißt du, ne, Brandschutzvorschriften, mein Ding. Aber das ist so eine prägende Erinnerung und den fand ich damals nicht gut. Heute finde ich ihn auch durchaus okay, den ersten. Der zweite ist halt nur beschissen. Ne, also
ich finde find diese Maya-Anspielungen, ne, mit der Pyramide der Unterirdischen, das finde ich total toll. Und
ja,
da gibt es ja auch dann diese kurze Rückblende, wo man nochmal sieht, wo ne, die Predator eben, als die Maya-Pyramide eben noch überirdisch war, obendrauf stehen und dann die Aliens da drum herum wuseln.
Damit so haben sie mich gekriegt damals vom Taylor, ne? Mit der Szene. Das
war halt eine geile Szene.
Alter, ist die, also man muss es wirklich sagen, man sieht diese riesige Pyramide, ne, und auf diesem, ganz oben drauf stehen drei Predators, die gegen tausende von Aliens kämpfen, die diese Pyramide hochlaufen.
Ja, großartig.
Und diese Szene ist natürlich im Trailer drin und dann dachte man, so ist der ganze Film.
Ja.
Und dann war das ja eine Rückblende nur auf einen, ne?
Kluges Marketing, das,
also eigentlich war die Szene auch nicht viel länger als in dem Trailer.
Ne? Genau. Das war alles. Mehr war da nicht.
Aber wir haben, wir haben trotzdem Lance Henriksen gehabt. Genau. Wir haben Frank Black gehabt, also beziehungsweise ist eine Anspielung auf seine Rolle als Bischof halt in den Alien-Filmen, klar. Aber der erste Teil zumindest ist da wirklich durchaus guckbar, muss man tatsächlich sagen. Also den finde ich auch ganz gut. Der zweite ist halt totaler, also der den kann ich mir. Ja, der ist auch total dunkel. Also der ist so unfassbar dunkel, wirklich. Das ist so, also wer das nicht ausgeleuchtet hat, der gehört erschossen. Also nicht wirklich, sondern du weißt schon. Also ich finde den so unfassbar übelst, der zweite, es ist auch zu Recht, das hat dann ja die Reihe auch gekillt halt, ne?
Ja, und das ist halt einfach nur so, wir nehmen hübsche Teenies oder Twins lassen die quasi in die Schusslinie laufen.
So. Twins, die Teenies spielen.
Ja.
Weißt du? Was könnten wir noch spielen, Thilo? Wir könnten, weiß ich nicht, junge Berufsanfänger spielen.
Genau.
In einer Anwaltsserie, weißt du?
Oh ja.
Ich bin Wolfram und du bist Hart. Nein?
Genau, in Göttingen Legal oder so.
Göttingen, das wäre super. Wäre total super. Aber auf jeden Fall danach, und jetzt kommt's, da werde ich mal für so ein bisschen, ich mag den Predators aus, ich glaube 2010 ist der, ne? Gewesen 2010, 2012, so in dem Dreh, ich mag den, 10. Weil der auch so diese Gruppe, die dann irgendwie aus irgendwelchen Killern, die dann irgendwie entführt wurden und so und dann auf diesem Planeten ausgesetzt werden, der hat so ein bisschen so eine ähnliche Dynamik wie der erste Teil von Predator halt, wo die auch noch so eine Gruppe an totalen Superkillern waren. Der hat Probleme und Adrian Brody, aber der ist nicht sein größtes Problem. Aber irgendwie mag ich den Film noch so ein bisschen.
Ich fand's halt witzig, ne, einen Oscar-Gewinner quasi in die Hauptrolle zu besetzen, der ja auch jetzt körperlich, ne, er hat zwar trainiert, aber er kann natürlich keiner Figur aus dem ersten Predator quasi das Wasser reichen.
Ja, klar.
Aber sie haben schon ein paar sehr, sehr schöne Momente in dem Film, muss ich auch sagen. Auch wenn mir, glaube ich, Sam Jackson nicht so besonders gut gefällt.
Ja, tatsächlich. Und dass der hier aus den 70er, ne, dass der dann der Arzt, der so gar nicht hin, dass der dann am Ende nur so ein böser Psycho ist und so, weil wer hätte das gedacht, dass der Einzige, der kein Killer ist, im Nachhinein der größte Arschloch ist.
Ja.
Ne? Also, das, warum bin ich denn dabei und so? Ich find's auch geil, dass die auf diesem Planeten einfach abgeworfen werden. Hm. Ne? Die wachen ja quasi auf, oder er ist ja aufgewacht, als der Fallschirm schon so gerade aufging und er, ne, habe ich gedacht, da hätte ich die Minute die auch noch geschlafen am liebsten. Also dann irgendwie, erst wenn ich unten, nur wenn ich sicher unten bin, möchte ich aufwachen. Na gut, okay, ich glaube, er musste das noch ziehen. Das wiederum machte, muss man es dann gut timen, dass der genau dann wach wird. Eigentlich ist eine blöde Idee, die abzuwerfen. Das ist eine total blöde Idee. Das sehen wir ja auch, dass dann ein paar Leute sterben. Aber der Predators-Film, der hat tatsächlich was. Also ich finde den in Ordnung. Besser als auf jeden Fall als dieser Predator-Upgrade von 2018. Der hat einen Anfang, der okay ist, der ja so ein bisschen eine Hommage ist. Und danach fällt der voll in sich zusammen für mich.
Ja,
also der geht gar nicht.
Ja, das ist ein ziemlicher Haufen von Ideen, ne, die aber halbgar sind. Und naja, auch die Gags, die Charaktere untereinander machen, ne, das ist echt alles ziemlich grenzwertig.
Ja.
Deswegen steht natürlich der Prey, den wir dieses Jahr bekommen haben, da doch deutlich über den ganzen anderen, glaube ich, die wir so erwähnt haben bisher.
Ja, tatsächlich.
Also, wie gesagt, für mich ist Alien vs. Predator von 2004 auch immer noch sehr sympathisch. Predator 2 genauso, aber wie du schon sagst, der fällt am Ende halt ziemlich ab. Und die anderen kann man eigentlich dann vergessen. Aber es ist halt schön, in dieses Comanchen-Setting in das sie den aktuellen Prey quasi reingesetzt haben. Das finde ich sehr, sehr gut und es macht auch in der momentanen Kritik wird ja immer sehr, sehr viel angeführt. Ja, es gibt einfach mittlerweile eben zu viele starke Frauenrollen und ne, dieses Mary Sue-Ding und so. Aber ich finde, sie machen es hier in diesem Film super, weil es alles erklärt wird. Ne? Die möchte sozusagen eben ihr eigenes Schicksal wählen und sie möchte eben nicht nur mit Medizin hantieren oder kochen, sondern ne, sie ist halt eine Jägerin und möchte das machen und muss sich da halt echt behaupten, auch in ihrem eigenen Stamm, ne, und wird da auch teilweise verprügelt und hast du nicht gesehen, ne? Und am Ende ist sie diejenige, die quasi dann das Alien mit seiner eigenen Technologie überlistet, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber
genau.
Der Film war, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jedes Jahr gucken muss, ne? Also, aber er ist auf jeden Fall eine schöne Ergänzung zu diesem Franchise, mit dem man eigentlich nicht mehr gerechnet hätte, dass man nochmal so einen frischen Wind da reinbekommt.
Nee, tatsächlich. Also ich sehe das genauso wie du. Also ich mag den Film. Ich mag Prey auch sehr gerne. Also es wird nicht so sein, dass ich den jedes Jahr gucken werde. Garantiert nicht. Das ist nur der erste Teil, bei den ich jedes Jahr so zeremonienmäßig immer im heißesten Sommer gucke ich diesen Film. Nein, gut, das ist dann hoffentlich vielleicht bald nächstes Jahr, jedes Jahr. Wer weiß, wenn das so weitergeht, ne? Aber Prey hat wirklich was. Ich mag die Hauptdarstellerin, ich mag dieses Setting. Ich finde, das ist schon durchaus sehr innovativ, das mal so zu zeigen. Und ich mag auch den Jäger tatsächlich. Ja, an einigen Szenen ist das CGI, gerade das Tier CGI ist schon nicht so gut gewesen. Also muss man tatsächlich sagen. Aber ich finde auch diese mit starke Frau und sowas, das ist mir ehrlich gesagt, ich finde das gerade gut, weil sie nicht als Bedrohung wahrgenommen wird. Deshalb, genau. Ne? Es dauert. Es wird immer der Bruder, der andere Typ aus der Gruppe, alle, der Predator unterschätzt sie. Ne? Er nimmt sie nicht als Bedrohung wahr. Sie muss es sich quasi, jetzt böse gesagt, erst verdienen, als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Und deshalb ist auch das Entkommen, was ihr am Anfang öfters gelingt, auch nachvollziehbar. Sie wird nicht als Bedrohung gesehen. Und das ist etwas, was dich dann noch mehr wurmt. Sie in dem Fall. Ne? Und bis sie dann halt am Ende, weißt du, das ist so ein bisschen wie, der Predator schätzt sie halt falsch ein, ne? Nimmt sie nicht ernst und das wird ihm zum Verhängnis.
Richtig. Tatsächlich. Und ich find's auch schön, dass sie dieses kleine Easter Egg-Verbindung haben, dass sie eben am Ende auch diese Handfeuerwaffe bekommt, die Danny Glover dann in Predator 2 vom Predator auch erhält. Also
ja, genau. Das
ist eine sehr, sehr schöne Sache.
Ja, ist eine schöne Reminiszenz daran auf jeden Fall, klar. Ich fand aber, ich habe den ganzen Film über gebankt, dass der Hund nicht stirbt, Alter. Da ist vorbei. Ich weiß, es ist irrational, aber ich habe gedacht, bitte lass diesen Hund überleben. Ne? Die haben schon den Bären getötet. Ne? Und es ist halt wirklich, der Predator hat schon ein paar krasse Moves drauf. Ich musste übrigens bei Prey auch sehr lachen über diese Szene, ich finde es immer so witzig bei so alten Gewehren, dass die nur so einmal schießen konnten und dann nachgeladen werden mussten. Ja, da gibt es so die Szene, wo diese Typen vor ihm stehen, einmal schießen, er dreht sich um und dann so einen Moment gucken und dann anfangen nachzuladen. Ja, das ist so. Ich dachte mir nur so, ja, das kommt davon. Ne? Das kommt davon. Ne? Also das ist halt auch einfach, ich weiß, es ging technisch nicht anders, aber irgendwie ist das, nach einmal schießen, ich würde einfach nicht
treffen. Es ist schon unfreiwillig komisch, ja. Auf
jeden Fall. Es hat schon eine unfreiwillige Komik. Die passt schon, wie gesagt, so ein paar Animationen sind ein bisschen und so, aber ich mag auch wirklich die Hauptdarstellerin. Das ist
genau,
so,
die trägt jetzt, den Film.
Die ist super. Film. Die ist super, wirklich. Also da habe ich mir gedacht, jetzt als ich gelesen habe, dass jetzt eventuell Tomb Raider rebootet wird und man nicht Alicia Vikander wohl nochmal nimmt, die könnte ich mir zum Beispiel als junge Lara Croft nochmal vorstellen. Glaube ich. Da wäre die eine gute, wär eine gute Wahl. Nee, die ist wirklich toll und ich finde, die trägt, wie du schon sagst, die trägt den Film und wahrscheinlich ist er so als Film gesehen, also wenn du sagst so Film historisch betrachtet, ist er wahrscheinlich der beste nach dem ersten. Das kann wirklich sein. Aber ich habe auch gesagt, das ist wahrscheinlich trotzdem ein Film, den ich auch aufgrund seiner Länge und so wahrscheinlich auch vielleicht noch mal einmal gucken werde, aber das war es dann auch. Also er wird nicht regelmäßig geguckt. Weißt du?
Ja.
Dann lieber den zweiten nochmal.
Genau.
Ist doch eigentlich irre, dass man sagt.
Halt diese ne? LA-Geschichte. Also das finde ich halt auch, ne, das ist totgeritten mittlerweile. Und es gab Ende der 80er, Anfang der 90er unheimlich viele Filme, deren, also was jetzt Lethal Weapon 2 ist, ne, oder eben Predator 2, die immer irgendwie in LA spielen mussten. Aber das macht der Film schon ganz gut. Und ich finde auch diese Cop, diese Cop-Klischees, die da so aufgefahren werden und dass in den Straßen halt ne, bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen und all diese Dinge. Das ist halt so larger than life auch inszeniert in diesem Film, dass es schon irgendwie tatsächlich auch wie ein Comic wirkt. Und ich finde halt immer das schön, dass dieses Franchise das stimmt. sich nicht dessen erwehrt, dass es eigentlich sehr pulpy ist, ne, und eben keine große Filmkunst. Aber indem sie das dann akzeptieren und annehmen und dann auch durchziehen, unheimlich unterhaltsam sind.
Hm. Dass das ein bisschen in der Zukunft, obwohl er spielt, glaube ich, auch in den frühen 90ern, aber sieht man immer in diesen geilen Waffen. Auch Danny Glover hat doch diese Waffe mit diesem Tieffernrohr oben drauf. Genau, ne? Ja. Sollte so ein bisschen futuristisch wirken halt offensichtlich, oder? Mhm. Ne, dass da so ein Zielfernrohr auf so einer kleinen... Da habe ich mich gefragt, was das für einen Nutzen hat, wenn du eh nicht durchguckst. Also, man sieht ihn ja nicht wie... Weißt du, das soll ja so ein Zielfernrohr sein, oder? Mhm. Was er auf der Pistole hat, ne?
Ja.
Da müsste er es ja auch so anlegen und durchgucken und so, oder?
Das soll einfach
nur ein bisschen Pointer. Nee, das ist ein Pointer. Stimmt. Nee, das soll so ein Pointer sein halt. Ne?
Für seine Präsentation. Ja, okay. Was die ja
für seine Präsentation. Für seine Teambesprechung. Umgang bei Hitze. Ne? Hitzeprotokolle, Leute. Trink genau. genug. Bei diesen Vorträgen, die er hält. Und ganz ehrlich, obwohl sie bei dem Film wirklich, ich sag dir, wenn es eh schon warm ist, ist dieser Film eigentlich unguckbar. Ne? Was da sich abgespitzt wird, ne?
Ja.
Das ist wirklich... Das ist ja, bei Predator hast du halt, gut, da waren sie draußen, Dschungel gab es, da gab es viel Schatten und so. Und ab und zu konnte er mal seine Haut kalt machen und so oder ins Wasserchen springen. Also das kannst du ja in der Großstadt nicht so. Aber Danny Glover ist, ich sag's dir, es ist ein Schwitzfest.
Predator 2, Schwitzfest. Das ist der Unterschied.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, diese Hemden, die der trägt, die diese riesigen Schwitzflecken vorne drauf haben, ich glaube, die zieht er auch so an. Die haben die schon drauf, wenn er sie anzieht. Das sieht so absurd aus, so ein bisschen. Ah, da dachte ich mir, 40 Grad, mein Gott, das ist einfach nicht meins.
Also die Bioindustrie hatte, glaube ich, da große Einnahmen in diesem Sommer.
Ja, das, und jetzt wieder, ja. Ja, aber es ist schon eine große Filmreihe, muss man tatsächlich sagen. Und alles begann halt mit Dutch Schäfer. Schade eigentlich, dass wir ihn nicht nochmal gesehen haben, oder? In den Filmen.
Ja, das finde ich auch schade. Aber ich glaube, Arnie hatte halt irgendwie genügend Spaß an Terminator und dachte sich, naja, ich will mich nicht zu früh verbrennen und in zu vielen Sachen auftauchen. Und,
ja. Ja, er sagt, er ist nicht so der Fortsetzungstyp, hat er ja mal gesagt. Ne? Also gut, Terminator sticht da so ein bisschen raus. Aber bei Conan hat er auch da gelitten. Der Conan, der Zerstörer, hat ja auch viel zerstört in dem Franchise. Und ich fand es witzig, dass er in seiner Bio geschrieben hat, er musste sich halt entscheiden, Predator 2 oder Terminator 2. Er glaubt, dass es historisch gesehen die richtige Entscheidung war. Ne? Und
das wird ihm, glaube ich, niemand widersprechen wollen. Ja.
Er war tatsächlich für Alien vs. Predator als angefragt und es wäre auch möglich gewesen, dass er zumindest als Dutch einen kleineren Auftritt in dem Film hätte, wenn er nicht Gouverneur geworden wäre.
Genau.
Daran hat es wohl so ein bisschen gehangen und so, dass er dann seine Schauspielkarriere erstmal on hold gestellt hat. Deshalb ist er nicht dabei. Ne? Und ich glaube, jetzt ist der Zug so ein bisschen abgefahren halt, ne?
Ja, Das ist eben die Frage. Ich meine, mittlerweile kann man ja auch mit CGI und allen möglichen Body-Doubles so viel machen. Wir haben das ja gesehen in dem letzten schrecklichen Terminator-Teil, ne, in der Eröffnungsszene. Er muss nicht mehr wirklich körperlich, glaube ich, ans Set, wenn sie seine Teilnahme haben wollen.
Nee, das glaube ich, das glaub
aber
ich
trotzdem, auch. Trotzdem, ja. Ich hätte es cool gefunden, ihn nochmal in irgendeinem der Filme, und sei es nur so als Einspieler zu sehen. Was ich allen Leuten, die Game-affin sind, nur empfehlen kann, ist, es gab, glaube ich, vor ein, zwei Jahren nochmal auf der PS4 und wahrscheinlich auch auf der Xbox, gab es ein Predator-Game, wo man quasi also es ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel, wo man mit mehreren Leuten auch in der Lobby quasi dann sich zusammentut und auf Predator-Jagd geht. Und man kann dann auch switchen, ne? Man spielt entweder die Soldaten oder man spielt dann auch mal den Predator. Das macht richtig Laune und das ist auch wirklich, ne, mit der Musik, mit den Soundeffekten, in diesem Dschungel-Environment. Und der Witz an der Sache ist, es gibt dazu von Arnold Schwarzenegger aufgenommene Einträge, Logbuch-Einträge, genau,
Tagebucheinträge,
die er auch selber vorliest.
Ja, und tatsächlich, ich habe das auch toll gespielt.
Das ist richtig toll. Ja,
das
toll.
Ist richtig gut. Ich habe das auch mit Freunden gespielt. Eine ganze Weile haben wir das gespielt, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, es gibt halt nur 3-4 Dschungel-Maps und es ist immer dieselbe Map halt irgendwie so.
Ja.
Also die Auswahl an Maps war halt sehr überschaubar tatsächlich. Ne? Mhm. Und da hast du gefühlt dann irgendwann alles mal durchgehabt. Aber, und ich hätte so gern einmal eine Stadt gehabt. Ich hätte echt so gern einmal eine Stadt gehabt tatsächlich in dem Spiel, weil es waren einfach nur 4 verschiedene Urwälde. Die eigentlich dann am Ende des Tages.
Oder so ein Maya-Tempel, ne? Oder irgendwie sowas.
Ja, ja, oder so ein Maya-Tempel. Und wie, man konnte sich dann noch so schön seine Figur schmutzig machen. Also hier so mit Wasser, ne? So, dass man runtergekühlt ist. Und ich hab immer nicht den Predator spielen wollen, weil ich dann immer allein unterwegs sein musste. Weißt du? Und ich bin auch ein schlechter Jäger. Ich finde auch keinen dann. Weißt du? Ich glaube, ich war einmal, glaube ich, der Predator und da habe ich keinen gefunden. Und dann sind die einfach so durch und konnten abhauen und so, weißt du? Ne? Aber also das Spiel lebt halt tatsächlich von diesem Charme, von diesen geilen Sprüchen halt, ne, die sich zwar oft wiederholen, aber so typische 80er Jahre Actionsprüche halt auch sind, dann dieses namenlose Team, was du da unterwegs bist, dann hast du ja im Prinzip eher Aufgaben wie schalte da die Gruppe aus oder bring da eine Bombe an, ne, und so, aber es macht halt wirklich Laune, das zu spielen, gerade für mit Freunden, und ist das echt cool, weißt du, also
genau. Das beschreibt ja eigentlich auch so dieses Element, was wir eben auch am Originalfilm am besten finden. Ne? Das quasi dieses Zusammenhalten der Manly Men, das ist halt.
Genau. We men the tides. Das ist, genau. Das ist es. Das lebt davon. Dieses Spiel, also wenn man das, ich glaube, das ist mittlerweile relativ günstig oder vielleicht schon hier in wahrscheinlich im Game Pass oder im PS Plus irgendwie, kann man das für fast nichts, glaube ich, kriegen. Es ist, wie gesagt, dann hat es irgendwann so ein bisschen den Reiz verloren, weil einfach nicht viel Maps nachkamen. Weißt du, mir persönlich war es zu ähnlich dann immer. Halt, und die Aufgaben sind schon sehr einfach gehalten. Ne?
Aber auch perfekt, auch wenn man sich das mal jetzt als positiver verbuchen möchte, war ja in den 80ern bei Computerspielen auch nicht viel
differenzierter. Nein, das ist, wie gesagt, man kann das ein halbes Jahr locker zocken, man muss es halt mit Kumpels zocken. Genau. Ne, mit sich da nebenbei unterhalten und dieselben blöden Sprüche bringen, die sich um die Ohren hauen. Dann ist es wirklich perfekt. Ne?
If it bleeds, we can
kill it. Dann ist es perfekt. Ja, und wenn du dann noch jemanden hast, der super gut den Predator spielen kann, also dass du wirklich gejagt wirst und da ausgeschaltet wirst, und glaub mir, ich behaupte immer nur, dass ich ein total guter Gamer bin und so, ne, der Tony Hawk an der Konsole, sage ich immer, aber bin ich gar nicht, weißt du, bin ja eher so unteres, solideres, ganz unteres Mittelfeld. Weißt du? Und deshalb. Ich bin aber auch der Typ, ich habe immer, wenn es zur Explosion kam, also wenn der Predator also erlegt wurde und dann die Explosion kam, ich kam immer aus diesem Explosionsfeld raus, weil ich schon weit genug weg war. Meistens von dem. Bin immer Perfekt. Früh, ich habe immer früh mit Laufen angefangen. Dann tatsächlich. Und da gibt es auch eine Mission, da musste man irgendwie so ein Gerät markieren, damit so ein Luftangriff an diesem Gerät stattfindet. Ne? Und ich weiß noch, dass wir dann so da um dieses Gerät rumgestanden haben und das so geschützt haben. Und dann habe ich irgendwann nur gedacht, sag mal, dann stehen wir doch eigentlich jetzt genau da, wo. Und genau das ist dann passiert. Wir sind dann quasi von. Moment, wir stehen an dem Gerät, wo der Luftangriff stattfinden soll. Und genau in dem Moment dachte ich mir, das ist 80er Jahre Actionkino. Weißt du? Wo man sich noch hinter brennenden Ölfässern versteckt hat.
Hm? Ja, so muss das sein. Gott.
So muss das sein. Tja, Thilo, hast du noch was du loswerden möchtest zu Predator?
Nee, ich glaube, wir haben ziemlich alles abgedeckt, das ganze Franchise beackert und können, glaube ich, einen dicken Daumen nach oben verteilen für diesen Klassiker.
Ganz genau, das machen wir auch. Dann, lieber Thilo, vielen lieben Dank. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
Danke. Ich schultere jetzt meine Minigun und bewege mich in den Großstadtdschungel hinaus.
Ganz genau. In dem Sinne, auf ein gemeinsames Schwitzen in diesem Sommer. Dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Ciao, bis bald.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.